Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zum Lateinamerika-Podcast des Nachrichtenportals Amerika 21. Mein Name ist Mario Schenk, ich bin Autor bei Amerika 21 und führe als Gastgeber durch die Sendung. In dem Podcast besprechen wir jeweils 2 bis 3 politisch-gesellschaftliche Ereignisse in Lateinamerika und der Karibik, die wir für besonders relevant halten. Wir wollen nicht nur berichten, sondern suchen nach Erklärungen und fragen nach den Hintergründen. Dazu laden wir Fachkundige zum Interview ein. Wir Podcast-Macherinnen kommen selbst aus dem Umfeld des Nachrichtenportals Amerika 21. Dieses ergänzt das Online-Angebot der gleichnamigen Seite. Diese ist das größte deutschsprachige Portal zu Nachrichten und Hintergrundinformationen aus Lateinamerika. Wir stellen Nachrichten und Analysen auf Deutsch zur Verfügung, die andere Medien oft schuldig bleiben. Positionen von sozialen Bewegungen zum Beispiel oder von fortschrittlichen Regierungen oder regierungsunabhängigen Organisationen. Dies ist der Podcast Nummer 1. Und heute greifen wir die Präsidentschaftswahlen vom vergangenen Sonntag, dem 11. April, in Ecuador und Peru auf. In beiden Ländern kam es zu überraschenden Wahlergebnissen und es zeichnen sich nun neue Trends in den Ländern ab. Dazu haben wir 2 Interviewgäste in der Sendung. In Ecuador hat am vergangenen Sonntag der rechtskonservative Politiker Guillermo Lasso die Stichwahl zum Präsidentenamt gewonnen, mit knappem Vorsprung. Der Kandidat Lasso vom Parteibündnis CREO erzielte 52,5%. Der linke Kandidat Andrés Arauz bekam 47,5%. Das Ergebnis der Abstimmung ist überraschend, da Arauz bei fast allen Umfragen vorne lag. Über die Folgen der Wahl und warum die Menschen in Ecuador einen Banker wählten, spreche ich jetzt mit Jonathan Pfeifenberger. Jonathan Pfeifenberger lebt über verschiedene Aufenthalte verteilt rund 2,5 Jahre in Ecuador. Darüber hinaus unter anderem auch in Argentinien und er hat in Kolumbien zur Zertifizierung von Palmöl geforscht. Er ist Redakteur bei Amerika 21. Und hallo Jonathan, vielen Dank, dass du heute Zeit hast, mit uns über die Wahl zu sprechen und die auszuwerten.
Hallo Mario, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Gehe gleich mal rein. Guillermo Lasso hat sich gegen den Linken Andrés Arauz durchgesetzt. Der Unternehmer Lasso ist der wichtigste Anteilseigner der drittgrößten Bank im Land. Und er hat angekündigt, Vermögen und Unternehmen von Steuern zu befreien. Was geht da jetzt eigentlich vor? Waren das hauptsächlich die Reichen und Konservativen, die wählen gegangen sind, so dass eben Lasso gewählt wurde?
So einfach ist es mit Sicherheit nicht. Das wäre ein schönes Bild, reich gegen arm. Und wenn dem so wäre, könnten wir jetzt ablesen, 52% der Ecuadorianer sind reich und 48% sind arm. Aber dem ist leider nicht so. Also 52% sind sicherlich nicht so reich, dass sie in der Kategorie Lasso sind, Guillermo Lassos. Von dem her ist das mit Sicherheit nicht die richtige Erklärung. Es war vielmehr eine Wahl Cordeismus gegen Antikordeismus. Also eine Abneigung bzw. eine Befürwortung einer politischen Strömung, die ja ein paar Jahre zurückgeht und die noch immer das Bild in Ecuador bestimmt.
Mit Cordeismus beziehst du dich auf den früheren Präsidenten Correa?
Genau, Rafael Correa hat das Land bis 2017 regiert für knapp 12 Jahre und hat eine politische Epoche, kann man sagen, geprägt. Die letzten 4 Jahre allerdings war er schon nicht mehr an der Macht. Die letzten 4 Jahre hat Lenin Moreno regiert, der damals im Jahr 2016, dann zur Wahl 2017 von Rafael Correa eingesetzt wurde, ist vielleicht das falsche Wort, aber ausgewählt wurde, ihm im Amt zu folgen. Natürlich musste er sich dann einer Wahl stellen, Lenin Moreno, aber er wurde als linker Kandidat des Cordeismus gewählt. Und das ist auf jeden Fall eine besondere Entwicklung der letzten 4 Jahre, denn Lenin Moreno hat ziemlich schnell mit dem Cordeismus, wie man ihn nennen kann, gebrochen und hat dann in den 4 Jahren vielmehr eine rechte Politik neoliberaler Prägung gemacht, Trotzdem ist Korea immer noch eine sehr präsente Person in der Politik.
Du hast aber als Ursache für quasi die Nichtwahl von Arauz so eine Abneigung gegenüber dem Koreismus genannt. Also woher kam jetzt der Stimmenzuwachs für Lasso? Denn den Umfragen zufolge erwartete man, dass Arauz gewinnen würde. Er hatte irgendwie in der ersten Wahlrunde am 7. Februar 32% geholt und Lasso hatte es mit, ich werde jetzt ganz genau, 19,74% gerade mal in die Stichwahl geschafft und bekam nur einen halben Prozent mehr als der dritte, Jaco Paredes, der Kandidat der indigenen Partei Pachakutik. Und eine Weile war der zweite Platz für Lasso sogar umstritten. Ja, es gab Vorwürfe der Wahlfälschung. Woher kam jetzt aber dieser massive Stimmenzuwachs für Lasso?
Ja, grundsätzlich laufen Präsidentschaftswahlen in den lateinamerikanischen Ländern ja anders ab als in Europa. Also wir haben eben eine erste Runde der Wahl mit vielen Kandidaten und dann auch eine Direktwahl. Und dann ziehen in der Regel, wenn der Abstand zwischen dem ersten und zweiten in der ersten Runde nicht groß genug ist, die zwei Führenden, wie du gerade auch schon gesagt hast, in die Stichwahl ein. Und deswegen waren die 32% von Arauz in der ersten Runde natürlich ein klarer Wahlsieg in der ersten Runde. Aber man braucht eben, wenn noch zwei Kandidaten dann zur Wahl stehen, die 50 plus 1 Stimmen. Das heißt, Arauz hat auch im Vergleich zur ersten Runde etwa 1,3 Millionen Stimmen hinzugewonnen. Er kam am Ende auf 4,3 Millionen Stimmen jetzt in der Stichwahl. Aber Lasso eben hat 2,8 Millionen gewonnen, also deutlich mehr als Arauz. Und das hat auf jeden Fall was mit dieser eben schon angesprochenen Polarisierung zu tun, dass es in Ecuador weit weniger um Inhalte geht oder ging in dieser Wahl, denn vielmehr Koreismus oder Nicht-Koreismus. Arauz eben ein Kandidat von, würden die Gegner sagen, Koreas Gnaden. Korea war zwischenzeitlich auch ausgewählt als Vizepräsidentschaftskandidat von Arauz anzutreten, was dann verhindert wurde. Aber diese Nähe ist und war unverkennbar. Und das war auch die Hürde oder ja, die Bürde besser gesagt, mit der Arauz da zu kämpfen hatte. Und der zweite wesentliche Punkt, weswegen es schwierig für Arauz von vornherein war, für die Stichwahlstimmen zu gewinnen, war die Rolle der Indigenen. Du hast gerade schon Pachakutik angesprochen, der politische Arm des indigenen Dachverbands CONAIE. Und ja, die Indigenen, die haben in Ecuador immer in der Politik, auch in der Gesellschaft natürlich eine gewichtige Rolle gespielt und spielen sie und werden sie auch weiterhin spielen. Zu bedenken ist da aber, dass man meint oft, dass ein durchgehend indigen geprägtes Land wäre Ecuador, dem ist aber nicht so. Bolivien zum Vergleich hat 60% indigenen Anteil an der Bevölkerung, die sich selbst als indigen verstehen. In Ecuador sind es weit weniger. Da ist es nach einer Volkszählung von 2010 sind es gerade mal etwa knapp 10%, die sich selbst als indigen verstehen. Also von Anteil an der Bevölkerung braucht man sie nicht überschätzen. Jetzt bei der Wahl haben sie aber dann schon in dem Sinn eine gewichtige Rolle gespielt, weil Pachakutik nicht nur eben die Stimme eines jeden Indigenen, wenn du so willst, bekommen hat, also 10%, sondern, wie du eben vorhin auch schon gesagt hast, 18% oder 19% sogar in der ersten Runde. Und um die wurde sich ja, gestritten, um die wurde gekämpft, aber
Und wer
eigentlich war es
verbirgt
ein
sich hinter
aussichtsloser
diesen
Kampf.
20%? Denn die scheinen ja vielleicht auch wahlentscheidend gewesen zu sein. Also ich
Das
frage
ist
da mal
das.
dazwischen. Zum einen holt ja eben, wie du auch gerade nochmal sagtest, Jaco Paredes etliche Prozent, hat dann das nicht in die Stichwahl geschafft, aber dann der Stichwahl dazu aufgerufen, dass sich Wählerinnen und Wähler der Stichwahl enthalten. Das war nachher 1,87 Millionen Menschen, die ungültig gewählt haben. Und diese Stimmenenthaltung trugen jetzt maßgeblich zum Sieg Lassos bei?
Eine gewisse Rolle haben sie mit Sicherheit gespielt, aber ganz entscheidend werden sie auch nicht gewesen sein. Du sagst richtig, es waren 18%. ungültige Stimmen. Es waren aber im Vergleich zu bei der Wahl vorher, waren es auch in der ersten Runde 9%, in der zweiten Runde 7%. Zusammengerechnet mit den immer relativ konstant liegenden 18%, die sich gar nicht an der Wahl beteiligen, trotz Wahlpflicht, ist der Unterschied zwischen den eben Nichtwählern und den und dann vor allem den ungültigen Stimmen gar nicht so groß gewesen im Vergleich zum letzten Jahr. Was aber natürlich polarisiert hat, wie du richtig gesagt hast, war eben die Empfehlung, die schlussendliche Empfehlung der Indigenen oder von Pachakutik aus einer ideologischen Entscheidung heraus, weder für Arauz noch für Lasso zu stimmen. Ideologisch deswegen, weil die Indigenen mit dem Koreismus über Kreuz lagen, sagen wir es mal so. Also nicht die besten Verhältnisse. Zwar verstehen sich die Indigenen selbst auch als linksorientiert, mit Sicherheit, aber vor allem das Thema des Extraktivismus hat während der Regierungsjahre von Korea doch zu einigen Spannungen geführt. Die Indigenen haben sich im Grunde für sich losgesagt vom Koreismus oder hatten ihn auch nie direkt unterstützt, aber hatten ihn vielleicht geduldet, aber hatten jetzt eben entschieden, in keinem Fall ihm die Stimme zu geben. Auch wenn es dann Spannungen gab innerhalb der Indigenen, zum Beispiel der Präsident von Konaye, dem angesprochenen Indigenen-Dachverband, hatte trotz vorheriger Absprachen ungültig zu stimmen, dann in eine Woche vor der Stichwahl doch sich zu Arauz bekannt. Man weiß auch von einigen anderen indigenen Verbänden, die sich zu Arauz bekannt haben. Aber der Großteil und vor allem die Pachakutik-Wähler wird wahrscheinlich mindestens ungültig gestimmt haben. Aber, und das ist eben auch das Interessante, man kann die Zahlen, wenn man sie vergleicht, haben von denjenigen, die in der ersten Runde weder Arauz noch Lasso gewählt haben, und das sind ja eben, die hatten zusammen 32 plus 19, also etwa die Hälfte der Stimmen. Das heißt, von den restlichen 50% der Wähler haben dann wiederum drei Viertel oder müssen drei Viertel für Lasso gestimmt haben.
Welche Teile der Bevölkerung sind das? Du hast gesagt, unbedingt eine Abkehr vom Koreismus. Wer hat für Lasso gestimmt? Welche Bevölkerungsschichten, naja, Teile?
Mit Sicherheit die klassisch rechtskonservativen Bevölkerungsschichten, die einem neoliberalen Projekt nahe sehen. Aber wenn man sich die Wahlkarten der einzelnen Provinzen anschaut, beziehungsweise die Verteilung, dann sieht man, dass an der Küste, in den Küstenregionen von Esmeraldas im Norden bis Guayas im Süden, die Wähler für Arauz gestimmt haben. Während in der Sierra, also in der ganzen Andenkette und im Amazonas-Tiefland, die Leute eindeutig für Lasso gestimmt haben. In einigen Provinzen wie Tungurahua oder Cotopaxi hat Lasso 75% der Stimmen gesammelt. Und das ist schon interessant, denn bei der ersten Wahl von Korea war der Rückhalt für Korea genau umgekehrt. Also eher in der Sierra und im Amazonas, weniger an der Küste. Und das hat sich jetzt so umgekehrt. Was wir eingangs hatten, reich gegen arm, indigen, nicht indigen, das ist nicht so einfach zu benennen. Und es ist wahrscheinlich auch schwierig, im Nachhinein zu analysieren. Was man aber sagen kann, ist, dass in der Sierra und im Amazonas eben dann vielfach auch die indigene Bevölkerung, genauso wie in der Sierra, für Lasso gestimmt hat. Und das war wohl entscheidend hinten raus.
Neben diesem Thema Extraktivismus, wo es da halt eine kritische Haltung gegen diese linksgerichteten Regierung gab, wie ich jetzt verstanden habe, die quasi aus dem Ressourcenanbau dann auch für den Staat eben Einnahmen generiert haben, um vielleicht, ich sage jetzt mal ganz positiv ausgedrückt, Sozialprogramme zu fördern. Aber was gab es noch, was dann der Regierung oder dem Regierungsentwurf von Arauz entgegengehalten wurde? Was waren denn noch so bestimmte Wahlkampfthemen?
Meiner Beobachtung nach waren es viel zu wenig bestimmende Wahlkampfthemen, also wirklich inhaltliche Auseinandersetzung, wo man sagen könnte, deswegen wähle ich Lasso, weil er überzeugt mich mehr mit diesem und jenem Programm. Wir müssen auch noch mal uns in Erinnerung rufen, dass in der ersten Runde eben nur 19% für das Regierungsprogramm, das klar neoliberal orientierte, also auf Privatisierung, Deregulierung, basierende Wahlprogramm von Lasso gestimmt haben. Die Lage in Ecuador ist nach den letzten 4 Jahren unter Präsident Lenin Moreno und dann verstärkt natürlich im letzten Jahr durch die Corona-Pandemie extrem angespannt. Die Staatsverschuldung ist wahnsinnig hoch, liegt bei ungefähr 65% des Bruttoinlandsprodukts. 2019 hat Ecuador einen Kredit über 4 Milliarden US-Dollar beim Internationalen Währungsfonds aufgenommen. Also die letzten Jahre liefen schon nur noch auf Pump, wenn du so willst. Und das wäre eigentlich auch der Erfahrung der Historie nach in Lateinamerika für den Wähler doch ein Grund, eher zu herauszutendieren. Denn die linken progressiven Regierungen, das hatten wir in Argentinien, konnte man das nach 2001 beobachten, aber auch in Ecuador, als Correa gewählt wurde, haben sich klar distanziert von den Strukturanpassungsprogrammen, den Sparmaßnahmen, die vom Internationalen Währungsfonds in aller Regel verknüpft werden mit einer Kreditvergabe. Diese Sparmaßnahmen, die der Internationale Währungsfonds auch in Ecuador jetzt gerade 2019 für die Vergabe des Kredits gefordert haben, haben zu einer wahnsinnig angespannten sozialen Lage geführt. 2019 gab es schwere Proteste, die ausgingen von einer vom IWF geforderten Erhöhung der Spritpreise. Das war für viele so, also nicht hinnehmbar, weil es auch jeder Liter Sprit den kleinen Geldbeutel belastet, dass damals vor allem die Indigenen heftigst protestiert hatten. Es kam zu Ausschreitungen, aber eher sogar von der Polizei bzw. vom Staat. Es gab jüngst einen Bericht über Menschenrechtsverletzungen, die gegenüber den Protestierenden im Oktober 2019 geschehen sind. Also von der Logik her, von dem, was Ecuador die letzten Jahre durchgemacht hat, von der Belastung durch Kredite und Schulden, in der Ecuador steckt, macht es keinen Sinn, meiner Meinung nach, Lasso zu wählen. Aber es überwog in der Summe der Wunsch, dass der Correísmus nicht zurückkehrt.
Das leuchtete mir auch gerade so ein bisschen ein, wenn vielleicht mit diesem Strukturanpass, mit diesen Benzinpreiserhöhungen vielleicht, das auch mit dem Correísmus verbunden wird, das nachher auch auf so einen Correísmus zurückfällt, dass man dann wenig geneigt ist, die Partei oder ein Vertreter der Partei nochmal neu zu wählen. Nun wundert mich dennoch, derzeit leben 15% der Äquatorianerinnen und Äquatorianer mit 1,5 US-Dollar pro Tag. Also das fällt unter extreme Armut. Und der Banker Lasso versprach ihm im Wahlkampf Jobs vor allem durch weitere Kredite oder Minikredite und Kurse für Unternehmensgründungen zu schaffen. Und er kündigte auch an, eben Devisenausfuhrsteuer abzuschaffen. Da hätte ich gedacht, diese Abgabe trifft ja bisher nur die wenigen Vermögenden, kommt aber vielen zugute. Was erwartest du nun für eine Wirtschafts- und Sozialpolitik für die kommenden Jahre?
Ja, angekündigt hat vor allem vor der Stichwahl Guillermo Lasso eine Politik, die zwar klar dem Wohlhabenden zugutekommt. Du hast angesprochen die Steuererleichterungen, eben auch auf Devisenausfuhren und so. Das kommt auf jeden Fall dem Großverdiener zugute, aber auch auf den kleinen Mikroempresario hat er eine Steuererleichterung in Aussicht gestellt. Gleichzeitig will er den Mindestlohn anheben von 400 auf $500. Er will einen Mütter-Kinder-Bonus auszahlen. Das sind natürlich kostenintensive Pläne. Gleichzeitig will er die Steuern senken. Er hofft über das Anlocken neuer Investitionen, die Reaktion der Kreditmärkte auf die Wahl von Lasso war eindeutig. Man verbindet damit die Hoffnung, dass eben es leichter ist, wieder in Ecuador zu investieren. Wenn es natürlich verantwortungsvolles Investment ist, wenn man es schafft, die richtigen Geldgeber anzuziehen, dann mag das auch bei Teilen der Bevölkerung ankommen. Ich bin da allerdings skeptisch. Also, du hast auch ganz eingangs angesprochen, einer der reichsten Menschen Ecuadors ist Guillermo Lasso, ein Banker. Es gab in dem Sinn keinen Banker, der bisher Präsident war. Wie das zusammenkommen soll mit den wirklich sozialen Bedürfnissen des Großteils der Bevölkerung, ich bin sehr skeptisch und es ist zu befürchten, dass eben auch von dem Erbe Morenos, Lenin Morenos, also der großen Verschuldung, zusammengenommen mit den Plänen von Lasso, dass es wirklich noch mal ernster wird, die Lage in den nächsten Monaten.
Verstehe. Vielleicht zum Schluss noch eine letzte Frage. Lassos Partei, die Creo-Partei, hat jetzt nur 12 Abgeordnete im Abgeordnetenhaus. Dagegen hat die Partei von Arauz oder eben früher Corea, die Union por la Esperanza, 51 Sitze und die Indigenpartei Pachakutik kommt sogar auf 26. Wie will denn Lasso nun künftig regieren, wenn er da eigentlich in einer absoluten Minderheitsposition ist?
Das wird jetzt mit Sicherheit eine der großen Herausforderungen. Die Assemblea Nacional, die eben beim ersten Wahlgang schon gewählt wurde, tritt zum ersten Mal am 14. Mai, also 10 Tage vor der Amtseinführung von Lasso, zusammen. Und es geht jetzt natürlich darum, Koalitionen zu bilden oder mit den einzelnen Parteien Blöcke zu bilden, damit Lasso wichtige Gesetzesvorhaben überhaupt durch das Parlament bringen wird. UNES, also Unión por la Esperanza, die linke Fraktion oder das linke Bündnis im Parlament, ist klar die stärkste Kraft mit etwa 40% der Stimmen. Das heißt, die anderen müssen schon sehr geschlossen zusammenarbeiten. Creo hat 12 Sitze. Man könnte da wahrscheinlich die Partido Social Cristiano, also auch eine rechtskonservative Partei, hinzuzählen. Die haben 19%, dann kommen sie immerhin auf 30 etwa. Aber das wird eine große Herausforderung. Rafael Correa hat gestern in einem Interview gesagt, auf die Frage, ob sie mitregieren würden, beziehungsweise eben im Parlament immer mal wieder unterstützend wirken würden mit ihren Stimmen für bestimmte Gesetze, geantwortet, dass es bei wichtigen Fragen wie zum Beispiel der Impfung, die evident ist, also Ecuador war eines der am stärksten von Covid-19 betroffenen Länder, da würden sie immer mitstimmen. Jedoch, und das finde ich eine relativ bemerkenswerte Aussage, sagte er, der Wähler wollte eine rechte Politik. Man muss den Willen des Wählers dann auch akzeptieren. Sie haben mit 52% jetzt Lasso gewählt. Also ist es auch an Lasso, diese Politik irgendwie durchzusetzen. Das bedeutet aber, dass eben Correa nicht zwangsläufig sich allem widersetzen wird. Oder nicht Correa. Correa ist in Belgien. Das müssen wir auch immer noch sagen. Correa ist im Exil in Belgien. Also er ist sozusagen die Hintergrundfigur viel mehr. Aber dass die linken Kräfte im Parlament jetzt nicht durchweg eine Anti-Haltung zeigen werden, das ist zu erwarten. Sondern Ecuador hat sich jetzt für eine rechte Politik entschieden. Eine neoliberale Politik, eine unternehmerfreundliche Politik. Und jetzt muss man sehen, was dabei rauskommt.
Vielen, vielen Dank, Jonathan, für diesen Einblick, für diese Einschätzungen. Ich hoffe, wir können auch in Zukunft nochmal mit dir sprechen, vielleicht, und begleiten weiter die Geschehnisse in Ecuador.
Hervorragend. Ich danke dir.
Und ich habe auch gelernt, dass Rafael Correa immer noch eine Figur ist, die scheinbar zu allem etwas zu sagen hat und aber auch gehört wird. Ja, ist das so?
Das kann man schon sagen. Viele verteufeln ihn. Naja, es ist eben dieses zweischneidige Schwert. Die einen verteufeln ihn und die anderen schätzen ihn. Es ist eine ziemliche 50-50-Geschichte momentan in Ecuador, aber im Moment zu Ungunsten von Correa, dem Correaismus und der progressiven Linken.
Alles klar. Herzlichen Dank nochmal, Jonathan. Und wir gehen jetzt weiter zu den Wahlen in Peru. Wenn Sie an weiteren Informationen zum Geschehen in Ecuador interessiert sind, dann besuchen Sie uns doch gerne auf unserer Homepage amerika21.de. Und wenn Sie unsere ehrenamtliche Arbeit unterstützen wollen, dann freuen wir uns auch über Spenden. Vergangenen Sonntag fanden auch in Peru Wahlen statt, die erste Runde zur Präsidentschaft, und laut offiziellen Ergebnissen kommt Pedro Castillo, der Bewerber der linken Partei Peru Libre, auf 19,1% der Stimmen. Hinter dem Grundschullehrer lag Keiko Fujimori mit 13,4%, Tochter des früheren Präsidenten Alberto Fujimori. Gegen sie wird Castillo am 6. Juni in einer Stichwahl antreten. Die progressive, auch linke Kandidatin von Juntos por el Perú, Veronica Mendoza, kam auf 7,9%. Alles sehr fragmentiert. Über die erste Runde der Präsidentschaftswahlen in Peru spreche ich nur mit Quincy Stemmler. Quincy Stemmler lebt seit 2018 in Lima, Peru, wo er zeitweilig an der Universität San Marcos lehrte. Er ist Redakteur bei Amerika 21 und promoviert daneben in Politikwissenschaften an der Justus-Liebig-Universität Gießen zum Thema Bergbau und soziale Konflikte in der Andenregion. Neben Amerika 21 schreibt er für die Junge Welt sowie für Fachzeitschriften wie die ILA und Welttrends. Hallo Quincy, Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast, in die Sendung zu kommen.
Hallo Mario, freut mich hier zu sein.
Ich steige gleich mal ein, Quincy, dass sich der linke Grundschullehrer als bester für die Stichwahl qualifiziert, war nicht so erwartet worden. Du schreibst in einem Artikel nach der Wahl von einer Überraschung. Warum?
Ja, es war wirklich eine absolute Überraschung. Bei den ersten Umfragen noch im Dezember vergangenen Jahres kam Castillo auf weniger als 1% der Stimmen. Er war der absolute Außenseiter und CNN hatte am Wahlabend sogar nicht mal ein Bild von ihm zur Hand, als sie die Prognosen vorstellten. Also das muss man sich mal so vor Augen führen. Gar keiner hatte damit gerechnet. Aber es war eben so, dass Castillo als einziger jetzt während der Pandemie wirklich einen klassischen Straßenwahlkampf betrieben hat und dann eben fast ganz Peru persönlich bereist hat und auch richtig öffentliche Veranstaltungen abgehalten hat. Und außerdem hat er sich auf das ländliche Peru konzentriert, weil in Peru ist eben also gerade auch die politischen Eliten konzentrieren sich immer sehr auf die Hauptstadt, wo ja auch ein Drittel der Bevölkerung lebt, aber verliert dann oft das Blickfeld vom ländlichen Peru. Und in den nationalen Medien kam dann auch Castillo überhaupt nicht vor. Also er wurde bis März, glaube ich, wirklich nicht ein einziges Mal interviewt. Also die Medien, ist ja auch typisch für Lateinamerika, sind in der Hand von ein paar Oligarchen, von ein paar riesigen Mediengruppen, die dann aber auch Kandidaten zum Teil der extremen Rechten eine riesige Plattform gegeben haben. Außerdem hat Castillo davon profitiert, dass es eben gegen ihn nicht so eine starke Antikampagne gab. Die Antikampagne gegen die Linke hat sich nämlich gegen Veronica Mendoza gerichtet, die eigentlich die aussichtsreichste Kandidatin der Linken war. Dann haben einige Beobachter gesagt, ja, quasi in ihrem Schatten konnte Castillo aufsteigen, weil er eben nicht ständig kritisiert wurde, nicht ständig irgendwie mit Venezuela verglichen wurde, kein Fake News ausgesetzt war, die ihn demontieren wollten. Andere meinen, dass es vielleicht sogar ein bisschen die Strategie war, so der Medien, so ein bisschen so die, oder zumindest der politischen Rechten, die aber auch mit einigen Medien eng verbunden ist, die linken Wähler da so ein bisschen zu spalten. Ich weiß jetzt nicht, ob da was dran ist, aber zum Teil hat es natürlich auch damit zu tun, dass Pedro Castillo ein unbeschriebenes Blatt war und auch so ein bisschen als so eine Identifikationsfigur für die durchschnittliche Bevölkerung in Peru gilt und eben nicht Teil der weißen Elite aus der Hauptstadt ist, sondern wirklich eben ein Grundschullehrer aus dem ländlichen Peru, mit dem sich viele identifizieren konnten. Und als dann die Wahlergebnisse präsentiert wurden, hat man sich in Lima extrem schockiert gezeigt. Also es wurde als die komplette Katastrophe präsentiert. In der Hauptstadt werden ja meistens die wirtschaftsliberalen Kandidaten gewählt. Das war auch diesmal wieder so, Hernando de Soto, Rafael López Aliaga. Man hatte eben Pedro Castillo überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber auch Keiko Fujimori hatte eben auch auf dem Land auch viele Stimmen geholt oder eben in den peripheren Regionen Limas. In den sozialen Medien gab es dann auch ganz hässliche Szenen, noch schlimmer als sonst nach dem Wahlsieg Castillos. Es gab ganz viele rassistische Witze. Es gab so einen Tweet, der so gesagt hat, warum putzt Castillo nicht meine Toilette, weil er eben ja eben für dieses indigene Andine Peru gilt, die ja sonst eben wirklich als Hausangestellte in Lima für die weiße Oberschicht arbeiten. Dann wurde gesagt, ja, die Provinzen, also sollte den Leuten in der Provinz das Wahlrecht aberkennen, was besonders bitter ist, weil bis 1979 Analphabeten in Peru kein Wahlrecht hatten. Das war bis dahin ein großer Teil eben der andinen Bevölkerung und deshalb ist das wirklich etwas mit so realen historischen Implikationen. Und selbst in den Qualitätsmedien wurde dieses Narrativ wiedergegeben, natürlich so ein bisschen anders dargestellt, wurde gesagt, ja, auf dem Land gibt es nicht so viel, also es gibt große Bildungsunterschiede zwischen der Hauptstadt und den Regionen und deshalb wählen natürlich die Kandidaten auf dem Land eher für einen populistischen Kandidaten und sagen wir mal so nicht so klug wie in Lima, die eher die Wirtschaft Liberalen, den Ökonomen Hernando de Soto oder so wählen. Und auch außerhalb jetzt der hart rechten Presse oder der konservativen Presse, die wirklich sehr dominant ist in Peru, auch sagen wir jetzt mal so ein bisschen der Mitte, links, Presse wurde dann auch so das Bild von der Hufeisentheorie bedient. Also es wurde gesagt, ja, das sind jetzt zwei extreme Kandidaten, das ist ganz schlimm, einmal die extreme Rechte und einmal die extreme Linke. Und das ist jetzt sozusagen der Super-GAU.
Das klingt jetzt auch wieder nach so einem schönen Bild einer sehr polarisierten Gesellschaft, wo auch eine wenig Vorstellung davon hat, von anderen quasi, diese Eliten oder Mittelschichten, die urbanen Schichten, die sich wenig in andine oder ja ländliche Gesellschaften dann reinzudenken vermögen. Welche Chancen oder Aussichten hatten jetzt Castillo dann in einer Stichwahl? Bleibt es bei den rund 20%?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Und zwar gab es wirklich schon mal so eine ganz ähnliche Konstellation 2011. Damals ist Keiko Fujimori zum ersten Mal angetreten zur Präsidentschaft, kam dann auch in die Stichwahl gegen Ollanta Humala. Ist so eine Art indigener Nationalist. Auch ganz ähnlich wie Castillo, so ein bisschen eher mit einem radikal linken Programm im wirtschaftlichen Bereich, aber gesellschaftspolitisch auch eher sehr konservativ. Wobei man da sagen muss, eigentlich die meisten Politiker in Peru sind gesellschaftlich konservativ. Also das ist eigentlich eher die Ausnahme, wenn man gesellschaftspolitisch da progressiv ist. Aber das wird dann eben gern auch gegen linke Kandidaten verwendet. Aber Humala ist es dann eben gelungen, ein Bündnis mit dem politischen Zentrum zu schließen. Und er hat dann auch gegen Keiko gewonnen, was auch von vielen als eine Vollkatastrophe gesehen wurde. Aber als er dann wirklich Präsident war, wurde er sozusagen gezähmt, könnte man sagen, und hat dann eben sein linkes Programm eigentlich komplett über Bord geworfen. Also vorher war er eben auch an oder Sympathisant des Chavismus, der damals noch relativ erfolgreich war. Und das hat er alles aufgegeben und hat dann wirklich neoliberale Politik fortgeführt. Also das könnte jetzt wieder passieren, aber jetzt haben sich noch keine Allianzen gebildet. Das Ding ist, dass Castillo schon, also seine Partei auch relativ radikal gilt, wobei damals auch Humala die Partei auch in einer anderen Hinsicht radikal war. Also Castillos Partei Peru Libre sieht sich selbst als marxistisch-leninistisch. Da ist dann die Frage, ob da Wähler aus dem Zentrum da für ihn wählen würden. Außerdem ist immer noch ein Problem innerhalb der Linken, dass er eben durch seine harte Anti-Abtreibungsposition und auch die Position gegen queere Menschen, dass das sehr viele da abschreckt. Auf der anderen Seite ist Keiko auch sehr isoliert und sagen wir jetzt mal so, der Anti-Voto wird gesagt, also die Leute, die gegen sie wählen wollen, also das ist sehr stark verankert in der Bevölkerung. Allerdings gibt es viele rechte Parteien, die sie theoretisch unterstützen können, aber jetzt in den ersten Tagen hat sich da noch kein Bündnis abgezeichnet.
Verstehe. Also wenn ich mal gleich bei Keiko Fujimori bleiben darf, bei einigen Zuhörern wird es ja bei dem Namen dieser rechten Kandidatin klingeln. Ihr Vater Alberto Fujimori war von 1990 bis 2000 der Präsident Perus. Und er wurde auch wegen Korruption, Verstoßes sogar gegen die Menschenrechte durch einen Kongress in Abwesenheit damals seines Amtes enthoben und auch im Exil noch zu jahrzehntelangen Haftstrafe verurteilt. Und die im doppelten Sinne, die politische Ziehtochter, steht ihrem Vater wohl nichts nach. Also 2018 kam sie ja noch wegen Korruptionsvorwürfen einige Monate in Untersuchungshaft. Noch sonst vertritt sie ja sehr rechte, sehr rechtskonservative bis hin zu reaktionären Positionen. Kannst du uns erklären, was jetzt ihre Wählerinnen und Wähler an ihr schätzen?
Ja, also mit dem Namen Fujimori verbinden eben viele Leute in Peru, gerade die älteren Generationen, eigentlich etwas Positives, also und zwar Stabilität. Und zwar als damals Fujimori 1990 gewählt wurde, war gerade der bewaffnete Konflikt in Peru zwischen verschiedenen Guerilla-Organisationen, aber vor allem dem berüchtigten leuchtenden Pfad auf dem Höhepunkt und dieser leuchtende Pfad, eben obwohl er sich als linke Organisation präsentiert hat, ist sehr brutal vorgegangen, auch gerade gegen die Zivilbevölkerung und ist dadurch aber auch gegen linke Politiker, auch gegen Gewerkschafter, die sich eben ihm nicht anschließen wollten. Es gab Bombenanschläge in Lima auf Einkaufsstraßen. Es war wirklich eine schlimme, sehr ernste Zeit. Die Menschen lebten in Angst. Und da kam dann eben Fujimori und hat hart durchgegriffen und hat es dann wirklich geschafft, den Anführer des Sendero Luminoso festzunehmen und hat auch dann die anderen Guerilla-Organisationen wie den MRDR besiegt. Und das hat dann eben Frieden gebracht, also einen autoritären Frieden, aber für viele Leute hat sich dadurch ihre gefühlte Situation verbessert. Außerdem war Peru vorher in einer extremen Wirtschaftskrise durch die Schuldenkrise in Lateinamerika. Es gab eine Hyperinflation, die Wirtschaft ist um, ich glaube, 20, 25% abgesunken Ende der 80er Jahre. Und Fujimori hat dann eben eine neoliberale Schocktherapie eingeführt, die dann erstmal dem Land wieder Stabilität gebracht hat, die Inflation beendet hat. Und da hat sich erstmal die Situation für viele Menschen auch verbessert. Außerdem war er rhetorisch immer sehr geschickt, hat sich so als so den Macher
Aber
präsentiert, der nicht lange fackelt und
das war
der
quasi
sich
der
gegen.
Vater. Und jetzt Fujimori. Also sind denn diese Themen immer
Genau.
noch Wahlkampf bestimmt gewesen? Ist Wirtschaft jetzt wesentlich gewesen? Ging es um Corona? Ging es auch um Wirtschaft? Ich meine, ich versuche gerade zu überlegen, was
Ja.
ist zu erwarten für die Stichwahl?
Vielleicht noch kurz zu Fujimori, da will ich noch kurz das noch zu Ende führen. Und zwar, dass eben Keiko selbst eigentlich sehr stark, also sich nie auch von ihrem Vater distanziert hat und wirklich eigentlich so dieses Bild repräsentiert. Und sie hat auch eigentlich keine große Ideologie, sondern steht eher für diesen machiavellistischen Politikstil. Und das wollte ich nur noch zu Ende führen. Und sie hat aber eben auch stark durch diese ganzen Skandale, wie du ja schon erwähnt hast, also sie war in Untersuchungshaft wegen Korruption, hat sie ganz stark an Beliebtheit verloren. Sie war 2016 hatte sie noch 40% der Stimmen in der ersten Runde. Aber hat es dann nie in der Stichwahl geschafft. Jetzt in dem Wahlkampf, ja, war es extrem. Du meinst ja, es war sehr fragmentiert. Genau, es gab sieben Kandidaten, die vorne mitgespielt haben. Und obwohl jetzt Peru, man muss also sich vor Augen führen, Peru ist laut der Financial Times das Land mit der höchsten Übersterblichkeit weltweit. Und die Wirtschaft ist letztes Jahr um 12% eingebrochen. Das ist also eine der extremsten Einbrüche der Wirtschaft auf dem ganzen Kontinent. Trotzdem blieben die Debatten weitestgehend sehr leer und sehr auf die Personen bezogen, auf persönliche Verfehlungen. Ein bisschen wie so eine Soap-Opera, könnte man sagen. Also es liegt auch so ein bisschen an der Medienstruktur, die da eher gern auf so Effekthascherei drauf aus sind. Trotzdem natürlich, also ja, die Wirtschaft hat gewissermaßen eine Rolle gespielt. Und zwar eben darin, dass die Leute eigentlich gerade die Rechte versucht hat, dieses neoliberale Wirtschaftssystem, was in Peru wirklich besonders stark verankert ist, zu verteidigen. Weil das eben, jetzt gab es 3 Jahrzehnte wirtschaftliche Stabilität, auch den wirtschaftlichen Aufschwung, aber der war eben nicht nachhaltig, kam bei vielen Leuten nicht an. Und auch Gesundheitssystem, öffentliches Gesundheitssystem wurde kaputt gespart. Da ging es jetzt darum, dann einfach trotzdem zu sagen, wir wollen an diesem System festhalten. Es gab sogar Kandidaten, die meinten, die wollen noch weitergehen, wollen den Impfstoff privatisieren. Und das Seltsame ist, das waren gar nicht jetzt mal unbeliebte Punkte. Und zwar, weil das Vertrauen in Peru auch in den Staat so gering ist, also durch Korruptionsskandale, aber auch durch eine ganz ineffektive Bürokratie. So gering, dass viele Leute wirklich denken, ja, lieber so ein Marktmechanismus. Also, wenn ich mir die Impfstoffe kaufen kann, ist das besser, als dass ich auf den Staat warte, der es eh nicht hinkriegt, mir die Impfstoffe zu bringen. Das war so, also in dem Sinne wurde das Thema behandelt.
Ist das jetzt eine falsche Annahme oder liege ich vielleicht richtig, dass diejenigen, die jetzt Castillo gewählt haben, wissen, okay, auf dem Markt zum Beispiel einen Impfstoff zu kommen, habe ich wenig Chancen, ich werde es mir nicht leisten können. Ich möchte jemand, der dafür sorgt, dass der Staat sowas zur Verfügung stellt. Ist das eine Motivation? Welche Bevölkerungsgruppen könnten
Ja,
denn
ich
nachher
glaube,
Wahl entscheiden?
er ist schon so der Anti-System-Kandidat und natürlich diese Idee kommt mit dem Marktmechanismus, kommt natürlich bei Leuten aus der Mittelschicht besser dran als bei den ganz Armen, die wissen, dass sie dann null Chancen haben werden. Das ist aber auch so ein bisschen das Bizarre, weil eigentlich auch Keiko Fujimori auch immer so eine Antisystemkandidatin war, aber eher so im rechtspopulistischen Sinne und auch aber gerade so bei der unteren Mittelschicht, also jetzt nicht nur bei der Elite, sehr gut ankam. Vielleicht Leute, die irgendwie so ein Geschäft besitzen. Dann ist aber echt eine Frage jetzt, wer wird wahlentscheidend sein? Also ich denke, das werden dann echt die obere Mittelschicht sein, die aber wahrscheinlich eher, denke ich, für Keiko stimmen wird. Aber es gibt auch in den urbanen Mittelschichten, also genau bei den Armen gibt es natürlich auf jeden Fall sehr viel Unzufriedenheit. Aber wir haben auch gesehen, letztes Jahr gab es ja im November war das, der Höhepunkt der politischen Krise. Gab drei Präsidenten in einer Woche. Und da sind viele auf die Straßen gegangen. Das waren die größten Demonstrationen in der Geschichte Perus. Und da haben auch viele Leute aus der Lima Mittelschicht, also junge Menschen, Anfang 20, haben auch eine neue Verfassung gefordert und wollen einen Wandel dieses Systems, weil es eben eine andere Generation ist, die weiß, dass sie eben, wenn sie die teuersten Universitätsabschlüsse haben, dass sie dann keinen sicheren Job finden werden, dass die öffentliche Versorgung, man fällt da in ein Loch, wenn man seinen Job verliert. Und das sind auch Sachen, die eben da auch in der jungen Mittelschicht nicht gut ankommen
Und
und die eben einen Wandel wollen. Und Castillo will eine neue Verfassung. Das ist auch eben ganz wichtig, da zu sagen, das will er in den ersten 6 Monaten noch einer theoretischen Amtszeit durch.
dazu zwei Fragen. Was soll die neue Verfassung beinhalten oder was soll sie reformieren und welche Chancen hat so ein, sagen wir mal, linker Präsident, so ein linkes Projekt einer Regierung, wenn der Kongress zum zwei Drittel rechtskonservativ gebildet ist? Ich glaube, 11 Parteien sind jetzt auch ins Parlament eingezogen. Es fanden ja auch gleichzeitig Kongresswahlen statt. Die beiden linken Parteien, Peru Libre und Juntos por el Perú, kommen zusammen auf gerade mal ein Drittel der Sitze. Kann das dann funktionieren für so ein Projekt, um eine Verfassung zu ändern? Da braucht er ja andere Mehrheiten.
Ja, also die Verfassung, das wäre eben genau ähnlich wie in Chile, weil eben auch die Verfassung damals in Peru unter Fujimori eingeführt wurde, die eben sehr viele neoliberale Elemente festschreibt, wobei man da auch sagen könnte, selbst da kann man da die Verfassung eigentlich, der Staat könnte eine stärkere Rolle spielen, jetzt auch mit der jetzigen Verfassung, das ist nicht so, aber ich glaube, es wäre eher was Symbolisches, dass viele Leute eben einen Wandel wollen und auch das war eben damals unter einem autoritären Präsidenten und jetzt wäre das eben so ein ganz demokratischer Prozess. Also ich glaube, vom Symbolcharakter wäre das extrem wichtig. Aber ja, das ist eben das große Problem mit dem Kongress, weil das war bis jetzt auch das große Problem in den letzten 5 Jahren. Und zwar, weil der letzte Präsident Pedro Pablo Kuczynski 2019 auch nur so als so ein Antikandidat gegen Keiko, also die ist damals auch wieder in die zweite Wahlrunde gekommen. Und hatte nur als der Antikandidat gewonnen, der aber dann im Kongress kaum, also nur sehr wenige Sitze hatte. Und die Fujimoristen hatten da eben die Mehrheit. Und das hat dazu geführt, dass es quasi einen ständigen Kampf gab. Also ständig hat der Kongress versucht, den Präsidenten zu blockieren. Dann musste Kuczynski zurücktreten wegen Korruptionsvorwürfen. Dann kam sein Nachfolger Vizcarra ins Amt. Der wollte dann Antikorruptionsreformen durchführen und wollte eben auch die Verfassung ändern und hat kleine Reformen durchgesetzt. Aber das hat dann dazu geführt, der Kongress hat wieder blockiert. Er hat den Kongress aufgelöst. Es gab einen neuen Kongress, aber dann war man in derselben Situation. Vizcarra hatte nur kleine, eine ganz kleine, und er hatte, glaube ich, gar keine Fraktion mehr. Die Regierungspartei hatte sich dann irgendwann aufgelöst, mehr oder weniger. Und dann wurde er des Amtes enthoben in einem kalten Putsch, so ein bisschen wie in Brasilien 2016. Und das Verfassungsgericht hat gesagt, das ist okay. Also es gab Korruptionsvorwürfe gegen Vizcarra. Dann hat das Parlament gesagt, er ist amtsunfähig, wir entheben ihn des Amtes. Das war dann legal. Und das heißt, der Kongress weiß jetzt, das könnte er wieder machen. Und bei einem linken Präsidenten würde er es wieder machen, gäbe es irgendwie da ein großes Problem. Gleichzeitig kann auch der Präsident den Kongress auflösen. Und aber auch bei Keiko wäre das auch möglich, dass da die Loyalitäten sehr fragil sind. Und ich glaube also nicht, dass die Person, die jetzt im Juni gewinnt, bis 2026 im Amt bleiben wird, sondern ich denke mal, dass Konflikt vorprogrammiert.
Ah, okay, verstehe. Ich habe auch meiner letzten Frage einfach mal die beiden linken Parteien zusammen als Allianz genannt. Das ist ja gar nicht so. Also Castillo hat ja die auch progressive Kandidatin Veronica Mendoza im Wahlkampf eine Opportunistin genannt, die nur im Wahlkampf auftrete, aber die sozialen Kämpfe gar nicht wirklich begleite. In meiner Erinnerung oder Wahrnehmung hat sie in den vergangenen Jahren doch schon aktiv an Bewegungen teilgenommen und denen auch eine Stimme verliehen und auch wichtigen sozialen Kämpfen. Und irre ich mich da? Haben die beiden wenig miteinander zu tun oder wie stehen die zueinander?
Ja, das ist ganz spannend, weil die stehen eigentlich, finde ich, für so zwei verschiedene Formen der Linken. Also Veronica Mendoza ist im Gegensatz zu Castillo eine klassische Berufspolitikerin. Sie war Abgeordnete, war dann Parteiführerin ihrer eigenen Partei Nuevo Peru. Sie hat in Paris an der Sorbonne studiert, hat auch die französische Staatsbürgerschaft und kann auch sehr gut sprechen in der Öffentlichkeit. Ist jetzt aber nicht nur so eine elitäre Intellektuelle, sondern sie ist zum Beispiel selbst in Cusco aufgewachsen. Also meistens kommen ja die Präsidenten aus Lima, aber oder die wichtigen Politiker, sie ist aus Cusco, spricht auch ein bisschen Quechua und hat eigentlich immer versucht, so ein bisschen den Spagat hinzukriegen, einerseits zwischen so den progressiven intellektuellen Eliten in Lima und der armen Landbevölkerung. Und zum Beispiel die Kommunistische Partei Perus unterstützt auch Veronica Mendoza oder Evo Morales aus dem Ausland hat auch Veronica Mendoza unterstützt. Und sie vertritt aber auch eine sehr anti-autoritäre Politik, also hat so einen sehr rationalen Stil, tritt nicht so auf wie die anderen, so ein bisschen, also was sehr typisch ist, die Politiker treten sehr so ein bisschen machohaft oft auf. Und außerdem ist sie eben Feministin und Gewalt gegen Frauen ist in Peru eines der großen gesellschaftlichen Probleme. Und sie hat da eben, hatte da umfassende Vorschläge, dass man eben gerade auch in der Bildung anfangen muss, da grundsätzlich was zu ändern. Sie steht auch für LGBT-Rechte. Und da ist so ein bisschen der große Konflikt, weil auf der anderen Seite hat man da eben Castillo, den Grundschullehrer vom Land, der schon, also der war damals dabei bei einem Lehrerstreik 2017 und da war der an vorderster Front und Mendoza ist auch dabei bei sozialen Bewegungen, aber war jetzt nie so, hat eben nicht so angefangen als so die soziale Anführerin. Und Castillo ist da eher so ein Anführertyp, der jetzt auch manchmal so ein bisschen autoritär daherkommt und manchmal auch Sachen sagt. Ein bisschen, er will das Parlament aushebeln, wenn die nicht mitspielen oder das Gericht. Das ist schon zum Teil ein bisschen problematisch. Und das große Konfliktthema ist eben, dass er auch zum Beispiel damals, das gab nämlich eine kleine Reform, man hat versucht, eben im Unterricht auch mehr Sexualaufklärung einzuführen und auch eben mehr eine geschlechtergerechte Bildung einzuführen. Und er war eben damals auch ein Gegner davon. Sein Parteiführer, Wladimir Cerrón, der wegen Korruption selbst in Haft sitzt, muss man sagen, oder dem zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, jetzt momentan nicht in Haft ist, der ist eben offen auch zum Teil, hat er mal sexistische oder homophobe Kommentare gebracht. Und es gab, das ist auch sehr spannend, 2019 nämlich mal die Idee, so eine linke Einheitsfront zu bilden. Also die gab es schon mal vor vielen Jahren und man wollte das dann wieder neu machen. Also Peru Libre und Nuevo Peru von Veronica Mendoza, das wäre eben so eine starke linke Kraft geworden. Da hat aber allein schon überhaupt diese Gespräche hatten dazu geführt, dass ganz viele von Mendozas Parteigenossinnen abgesprungen sind. Die Partei hat sich gespalten, allein deshalb, weil man überlegt hat, überhaupt mit denen zu sprechen. Und dann ist das Bündnis noch, bevor es eigentlich zustande kam, zerbrochen, denn dann wurde Cerrón, dieser Parteiführer, eben wegen Korruption verurteilt. Und wenn man jetzt überlegt, bei den Wahlen wird es schon sehr wichtig sein, ob eben Castillo da der progressiven Linken, sagen wir mal, ein bisschen entgegenkommt oder ob er dann echt eher auf so reaktionäre gesellschaftspolitische Positionen, ob der darauf eher so spielt, dann ob er auch ein bisschen seine autoritäre Rhetorik ändert.
Ja.
Und das muss man auch sagen, also er hat ein wirtschaftlich sehr radikales Programm. Da würde ich auch denken, dass es da vielleicht ihm gut tun würde, da sich nochmal irgendwie auch ruhig mit heterodoxen Ökonomen zusammenzutun und da eben realistisches linkes Programm zu erarbeiten, dann könnte das auch werden. Aber genau, die Frage ist, ob die Linke ihn, also die progressive Linke ihn aktiv unterstützen wird oder eher so passiv, um Keiko Fujimori zu verhindern.
2 Monate sind noch hin bis zur Stichwahl. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die weiter interessiert sind an der Thematik Peru oder auch wie im ersten Teil an Ecuador, an den weiteren Entwicklungen, sind natürlich herzlich eingeladen, die Berichterstattung auf amerika21.de zu verfolgen. Dort schreibt Quincy regelmäßig aus Peru. Bedanke mich bei dir, Quincy. Vielen Dank, dass du in der Sendung warst.
Vielen Dank, Mario.
Und ja, an alle, die zugehört haben, wir freuen uns natürlich über Feedback. Das dann kann man gerne über die sozialen Medien rückgeben oder auch an die E-Mail-Adresse podcast@amerika21.de. Vielen Dank und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören.